ARD Sounds.
Achdut benenu, ki meser lechol am Yisrael.
Unsere Vereinigung ist eine Botschaft für das gesamte israelische Volk. Die Ära der Spaltung ist vorbei. Wenn wir zusammenarbeiten, werden wir gewinnen.
Das sagt der ehemalige israelische Ministerpräsident Naftali Bennett, der zusammen mit dem anderen früheren Regierungschef Yair Lapid gegen Israels Premier Netanyahu antreten will.
Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon hält nicht. Beide Seiten greifen weiter an. Unser Korrespondent erklärt, was Israel mit der sogenannten Pufferzone im Süden des Libanon erreichen will.
Nachdem die Gespräche zwischen iranischen und US-amerikanischen Vertretern am Wochenende in Pakistan ausgefallen sind, ist der iranische Außenminister Araghchi nach Russland gereist, um dort mit Präsident Putin zu sprechen.
Am Wochenende ist es in Mali zu schweren Kämpfen gekommen. Eine Allianz aus Islamisten und Tuareg-Rebellen hat militärische Einrichtungen attackiert und den Verteidigungsminister Malis getötet.
Und in Deutschland gibt es immer mehr junge Männer, die den Kriegsdienst verweigern. Die Zahl der Anträge ist erneut gestiegen.
Hallo, ich bin Johannes Zuber aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 27. April um 16 Uhr. Ihr bekommt hier die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Wir beleuchten für euch Hintergründe, bieten Analysen und fragen auch nach Perspektiven. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien. Es gab ein wenig Hoffnung, dass am Wochenende Bewegung in die Frage nach einem Frieden im Nahen Osten kommt. Aber dann sind die Gespräche zwischen dem Iran und den USA ausgefallen. US-Präsident Trump hat die Reise seiner Delegation nach Pakistan kurzfristig abgesagt. Also ist der iranische Außenminister Araghchi weitergereist. Und jetzt will er in St. Petersburg mit Russlands Präsident Putin und Außenminister Lavrov über seinen Vorschlag für einen Frieden sprechen.
Bisher ist noch nicht viel über das Treffen bekannt. Es wird aber davon ausgegangen, dass es um den neuesten Vorschlag des Irans für einen Weg zum Frieden gehen wird. Wie genau dieser Plan aussieht, beziehungsweise was wir darüber wissen, das fasst Björn Blaschke für uns zusammen.
Naja, es hat von Seiten eines amerikanischen Mediums wie auch eines libanesischen Mediums die tatsächlich übereinstimmende Aussage gegeben, dass es einen dreistufigen Friedensplan des Iran geben solle. Die erste Stufe sehe eine Beendigung der Kampfhandlungen vor, sowie eine Erarbeitung von Garantien für den Verzicht auf weitere militärische Aktionen gegen den Iran und wichtig gegen den Libanon. Erst in der zweiten Stufe soll dann über eine Öffnung der Straße von Hormus gesprochen werden und die Organisation überhaupt der Schifffahrt im Persischen Golf nach dem Ende des Krieges. Und erst bei der dritten oder letzten Stufe sei das iranische Atomprogramm dann Thema der Gespräche. Also das ist das, was wir aus internationalen Medien haben, also US-amerikanischen und libanesischen. Dass das offiziell so ist, wissen wir nicht. Also wir können es nicht bestätigen, dass es tatsächlich dazu kommen soll.
Mit diesem Plan ist der iranische Außenminister jetzt also nach Russland gereist und dort hofft Präsident Putin, dass er gestärkt aus dem Iran-Krieg hervorgehen wird. Das ist aber keinesfalls sicher, sagt Björn Blaschke.
Ach, ich habe eigentlich den Eindruck, dass sie einerseits ganz gut sind. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass es eine strategische Übereinkunft gibt zwischen Russland und Iran. Die sieht allerdings nicht eine militärische Unterstützung vor. Das heißt, man kann sozusagen auf der informellen Ebene kann man immer ganz gut miteinander reden. Aber de facto gibt es da offiziell zumindest keine militärische Unterstützung Russlands für Iran. Es ist aber nun tatsächlich ja so, dass man sagen muss, dass das iranische Regime aus diesem Krieg möglicherweise gestärkt hervorgehen wird. So sieht es ja derzeit aus. Das ist bestimmt in gewisser Weise im Sinne von Wladimir Putin. Aber de facto hat Russland natürlich weltweit letztlich meiner Meinung nach zumindest an Ruf Schaden genommen. Und das hat was damit zu tun, dass man eben seinen Verbündeten, da ist einerseits Bashar al-Assad in Syrien gewesen, der gestürzt worden ist, dann ist der Maduro in Venezuela, den man nicht unterstützt hat. Iran hat man letztlich auch eher mit Worten unterstützt. Letztlich hat da aber eben nichts was von diesen Kooperationen etwas gebracht. Und insofern hat, glaube ich, dann der Ruf Wladimir Putins international zumindest aus Sicht vieler der verbündeten Staaten, und da gibt es ja einige, ein wenig Schaden genommen. Und insofern weiß ich nicht so genau, wie Russland daraus hervorgehen wird.
Dann lass uns auf den anderen Teil des Nahostkriegs schauen, nämlich den zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon. Da gilt zwar eigentlich eine Waffenruhe, aber die gibt es nur auf dem Papier.
Genau, denn beide Seiten werfen sich gegenseitig vor, gegen die Waffenruhe zu verstoßen. Israel hat nach eigenen Angaben Stellungen der Hisbollah im Süden und auch im Osten des Libanon angegriffen. Und die Hisbollah greift den Norden Israels weiter mit Drohnen an. Genau das will das israelische Militär mit seiner Pufferzone aber verhindern. Björn Dahke erklärt, was in dem Gebiet genau passiert.
Ja, Pufferzone nennen das da. Die einen besetztes Gebiet, die anderen. Es ist die Idee dahinter, die Hisbollah auf Abstand zu halten, damit sie keine Angriffe auf den Norden Israels mehr verüben kann. Die gibt es nach wie vor durch Drohnen. Dadurch werden auch israelische Soldaten verwundet, auch getötet. Es gibt auch immer mal wieder Angriffe durch kleinere Raketen, durch Panzerfäuste zum Beispiel auf israelische Dörfer. Und deshalb geht die israelische Armee quasi von Dorf zu Dorf vor, versucht dort die Hisbollah-Verstecke zu räumen, die Waffen dort zu vernichten. Eigentlich gibt es ja eine UN-Resolution, die genau das vorsieht, dass die Hisbollah entwaffnet wird. Die UN-Blauhelme waren nie so robust ausgestattet, dass sie das hätten übernehmen können. Und jetzt sieht das die israelische Armee, die Regierung so, dass man das selber in die Hand nimmt. Aber dabei wird auch immer wieder Infrastruktur zerstört, Straßen, Brücken. Und am Wochenende haben wir auch Bilder gesehen, dass ein Bagger, israelische Soldaten in diesem Bagger, eine Solaranlage zerstört haben. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, welche Gefahr von einer Solaranlage für die Dörfer im Norden Israels ausgeht. Die israelische Armee sagt zu diesem Vorfall, sie untersuche das.
Die Erfolgsaussichten einer solchen Zone schätzt Björn Dahke auch eher gering ein.
Ja, die Hisbollah verübt diese Angriffe ja nicht nur aus dem Süden des Libanon, sondern auch zum Beispiel aus der Mitte. Und wir haben gesehen, auch in der Vergangenheit, dass so etwas wie eine kontrollierte Zone, eine Besetzung des Libanon, das gab es ja alles schon mal in den 80er, in den 90er Jahren, 18 Jahre lang war die israelische Armee dort präsent. Das hat ja auch nicht dazu geführt, dass die Hisbollah am Boden liegt. Ganz im Gegenteil, sie ist stark genug, weiter Angriffe zu verüben. Und das wird sie nach meiner Einschätzung nach auch so lange sein, solange es keinen politischen Prozess gibt. Über diesen militärischen Prozess hinaus. Die libanesische Regierung scheint momentan zu schwach zu sein, die Hisbollah zu entwaffnen. Und da stellt sich dann jetzt die große Frage, wer übernimmt das? Und solange das nicht geklärt ist, wer die Hisbollah im Libanon entwaffnet, solange scheint mir auch dieser Konflikt insgesamt ungelöst.
Währenddessen droht dem israelischen Premier auch Ärger im eigenen Land. Denn da hat er einen mächtigen Gegner dazu bekommen, der ihm die Macht bei den nächsten Wahlen streitig machen will.
Und zwar sind das zwei frühere israelische Premierminister, die zusammen gegen ihn antreten wollen. Naftali Bennett und Yair Lapid. Wie das Bündnis funktionieren soll, das erklärt Lissy Kaufmann.
Bennett und Lapid kommen aus unterschiedlichen politischen Lagern, haben aber eine gemeinsame politische Vergangenheit. Bennett, ein ehemaliger Tech-Unternehmer, ist nationalreligiös. Lapid, einst Fernsehmoderator, ist säkularliberal. In den Jahren 2021 und 2022 bildeten sie schon einmal eine Regierungskoalition, ein Zweckbündnis mit arabischen Parteien, das nur 18 Monate hielt. Damals wechselten sich die beiden als Regierungschefs ab. An den politischen Unterschieden hat sich seither nur wenig geändert. Lapid und ich haben unterschiedliche Ansichten bei einigen Themen. Das verbergen wir nicht, im Gegenteil. Ich bin stolz darauf, dass wir zusammen kämpfen können für die Menschen in Israel. Immerhin, der religiöse Bennett, der eine gehäkelte Kippa trägt, hat sich zuletzt offen für liberale Veränderungen im Land gezeigt. Etwa dafür, die Zivilehe in Israel zu ermöglichen oder öffentlichen Nahverkehr an Schabbat. Beides seit vielen Jahren Streitthemen. Yair Lapid sieht darin eine Chance. Bennett ist ein Rechter, aber ein liberaler, anständiger, gesetzestreuer Rechter, der seine Werte nicht verkauft. Yair Lapid und Naftali Bennett. Jüngsten Umfragen zufolge hätten sie tatsächlich eine Chance, Premier Netanyahu und seine Koalition zu besiegen. Dafür sind sie allerdings auf andere Oppositionsparteien angewiesen. Ob sie, wie beim letzten Mal, mit arabischen Parteien koalieren würden? Bennett lehnt das bisher ab. Ram Ben Barak, ein Abgeordneter von Lapids Yesh Atid-Partei, druckst im israelischen Radio am Morgen um eine genaue Antwort herum. Was genau meinen Sie denn mit Zusammenarbeit? Fragt Ben Barak die Radiomoderatoren zurück und sagt dann noch so viel. Ich denke, es sollte eine starke zionistische Basis geben. Eine zionistische Basis, also ohne arabische Parteien. Was eine Zusammenarbeit mit arabischen Parteien demnach aber nicht gänzlich ausschließt. Noch ist das Rennen offen. Neue Zusammenschlüsse oder der Bruch von Partnerschaften. In Israel wäre all das keine Seltenheit. Gewählt werden soll Ende Oktober.
Dann lass uns noch mal über Mali sprechen. In dem westafrikanischen Land hat es am Wochenende schwere Kämpfe gegeben. Dabei wurde der Verteidigungsminister getötet.
Ja, es war wohl ein koordinierter Angriff, vor allem auf militärische Einrichtungen, aber eben auch auf das Haus des Verteidigungsministers. Was genau da in Mali passiert ist, das erzählt uns Karin Bentsch.
Mali wird seit Jahren von Gewalt erschüttert. Doch diese Kämpfe haben eine neue Qualität, sagt Ulf Lessing, Leiter des Sahel-Programms der Konrad-Adenauer-Stiftung, im Interview mit dem ARD-Studio Nairobi.
Ja, es war der größte koordinierte Angriff, den Mali seit 2012 gesehen hat. Zum ersten Mal haben Dschihadisten und Tuareg-Rebellen zusammengearbeitet, um das Regime zu Fall zu bringen. Und es wurde koordiniert in verschiedenen Städten und mit sehr komplexen Methoden, also Drohnenangriffen. Man wusste genau, wo der Verteidigungsminister sich aufhält. Das war eine ganz neue Qualität der Gewalt.
Zwei Organisationen haben sich mittlerweile zu den gemeinsamen Angriffen bekannt. Zum einen die Dschihadisten-Miliz Jenim. Sie ist der westafrikanische Zweig der Terrororganisation Al-Qaida. Und eine Rebellenallianz aus dem Norden Malis, die aus Tuareg besteht. Erstaunlich ist, dass diese beiden Gruppen sich auch gegenseitig bekämpfen. Nun scheint sie allerdings das Ziel zu vereinen, die Militärregierung in Mali stürzen zu wollen. Dass es dazu kommt, halten Beobachter allerdings für unwahrscheinlich. Im Kampf gegen Terrormilizen wird die malische Armee unterstützt von russischen Söldnern des Afrika-Korps, Nachfolger der ehemaligen Wagner-Gruppe. Es ist interessant zu sehen, dass sie am Wochenende kaum etwas ausrichten konnten, sagt Ulf Lessing von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Westafrika.
Die Russen hatten überhaupt keine Vorinformationen und waren auch nicht richtig zu sehen. Also derzeit haben sie auch sich wohl aus dem Norden von Teilen zurückgezogen. Also für Russland ist das eine ganz klare Niederlage.
Nach den schweren Angriffen am Wochenende ist es nun wieder etwas ruhiger geworden in der malischen Hauptstadt Bamako und auch in anderen Teilen des Landes. Doch es ist eine trügerische Ruhe, die jederzeit umschlagen kann in neue Gewalt.
Und am Ende schauen wir nochmal nach Deutschland. Hier steigen die Rüstungsausgaben ja stetig. Darüber haben wir in unserer Frühausgabe gesprochen. Und auch die Zahl der Soldatinnen und Soldaten soll steigen. Aber es gibt auch immer mehr junge Menschen, die der Bundeswehr ganz klar eine Absage erteilen.
Und zwar ist die Zahl der Anträge auf Kriegsdienstverweigerung deutlich gestiegen. Allein im ersten Quartal dieses Jahres haben schon mehr als 2.500 Menschen einen entsprechenden Antrag gestellt. Das hat das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben mitgeteilt. Das ist mehr als im gesamten Jahr 2024 und hochgerechnet auch mehr als im vergangenen Jahr. Da gab es nämlich insgesamt knapp 4.000 Anträge. Diese Steigerung hat natürlich etwas mit der aktuellen Weltlage zu tun, das sagt unser Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth.
Das Sicherheitsgefühl vieler Menschen hat sich einfach verändert. Bei vielen macht sich das Gefühl breit, wir leben in einer Welt mit mehr militärischen Risiken. Eine Rolle spielt wohl auch, dass seit Ausbruch des Ukraine-Krieges über den Wehrdienst viel diskutiert wird. Seit Anfang des Jahres gilt ja auch ein neues Gesetz dazu, das sagt, der Wehrdienst bleibt zwar freiwillig, aber er kann eventuell auch wieder Pflicht werden.
Es gibt aber auch einen gegenläufigen Trend, allerdings ist der natürlich nicht ganz so stark.
780 Menschen haben im vergangenen Jahr gesagt, wir verweigern nicht mehr. Sie sagen also Ja zu einem Wehrdienst, obwohl sie genau das früher mal abgelehnt haben. Das deutet also darauf hin, dass bei dieser Gruppe der Ukraine-Krieg und die Weltlage das Gegenteil auslöst als bei den Verweigerern. Denn diese Menschen sagen anscheinend, jetzt erst recht wäre ich bereit zu einem Dienst an der Waffe. Auch diese Gruppe ist größer geworden seit Beginn des Ukraine-Kriegs.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Astrid Fietz. Bei mir im Studio war Johannes Zuber aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.